Gut, Herr Strunk, red mal ein bisschen, obwohl ich auch gern mit Ihnen über Ihre Musik reden würde, reden wir jetzt eher über das Buch, Der goldene Handschuh. Haben Sie eigentlich, Sie haben gerade extrem viele Interviews, oder? Weil das Ding ziemlich eingeschlagen ist.
Ja, das erfreulicher Nebeneffekt ist natürlich ein bisschen nervig, aber ist ja besser so, als wenn sich die Leute gar nicht für einen interessieren.
Aber den Preis hat es dann doch nicht gewonnen, dann wäre wahrscheinlich noch mehr die Hölle los.
Nee, der Preis hat spielt gar keinen Einfluss. Also dieses Nicht-Gewinnen des Preises ist vollkommen egal, entscheidend war die Nominierung.
Okay, also auf dieser Shortlist der Leipziger Buchmesse
zu stehen. Genau, das hat die Aufmerksamkeit besorgt, und dass am Ende da der olle DDR-Opa da gewonnen hat, das war nicht unbedingt absehbar, aber das ist so, naja, egal, das ist, sei es ihm gegönnt, insofern, und es hat für mich auch, also was die Verkäufer angeht, auch also praktisch keinen Einfluss.
Okay, und bald geht es ja dann auf die riesige Lesetour am 23. April hier bei uns in Freiburg. Gut, Fritz Honka, die Hauptperson des Romans, ein berühmt-berüchtigter Frauenmörder. Anfang der 70er Jahre hat der gewirkt in Hamburg. Vielleicht können Sie mal so kurz umreißen. Ja, was war das für ein Kerl, was war das für ein Typ?
Naja, das war ein sehr bedauernswerter, armer, kleiner, zerschundener, kaputter, minderbegabter Mann, der, kann man sagen, zu den Unglücklichen dieser Welt gezählt hat, und auch ein extremer Pechvogel, der, wie das die Gerichtsreporterin Peggy Panas mal schön formuliert hatte, auch noch das Pech hatte, zum Mörder zu werden. Und mehr gibt es darüber nicht zu sagen. Also jemand, das, wenn man das Buch liest, stellt, ist die Frage nicht mehr so leicht beantwortbar, ob das mehr Täter oder mehr Opfer gewesen ist.
Mhm. Aber dadurch, dass er zum Mörder wurde, gelangte er ja zu einer gewissen Berühmtheit, was ihm auch durchaus wichtig war, ne?
Na, wichtig war es, jeder Mensch hat ja im Laufe seines Lebens, gerade in der Jugend, irgendwie so gewisse Fantasien, wie es wäre, Rockstar zu sein oder irgendwie populär zu sein, und das haben einige Leute auch noch ihr Leben lang. Und bei Honka, würde ich sagen, hat das eigentlich keine Rolle gespielt, nur so am Ende, als er dann schon seine vier Frauen umgebracht hat, hat er sich vielleicht so vorgestellt, wie es wäre, wenn er jetzt so als gewissermaßen als Mörder in die Geschichte eingeht, und als dann diese unglaubliche mediale Einschlag, also jeden Tag eine Nummer Seite Einschlagzeile in der Bildzeitung, und da ist er vielleicht in seinem kleinen Gehirn, hat er geglaubt, er sei so etwas wie eine Berühmtheit.
Mhm. Eine sehr tragische. Sie konzentrieren sich ja in dem Buch eher auf die Vorgeschichte, also jetzt weniger auf die Morde konkret. Was ist das Interessante an der Vorgeschichte von Fritz Honka?
Naja, das Interessante, das Buch ist ja kein Krimi, also ein Kriminalroman, in denen ja auch oft Serienmörder mit Unsummen von mehreren Dutzend Morden irgendwie, die werden ja gezeichnet in der Regel als das abstrakte Böse, die Bestie, die so ist, wie sie ist, und da wird auch gar nicht großartig gefragt, wie es dazu kommen konnte, ist für den Durchschnittskrimi auch nicht von Relevanz. Und bei mir ist ja die Vorgehensweise eher zu erklären, wie es dazu kommen konnte, dass dieser arme Wurst nun da irgendwie vier Frauen umgebracht hat. Und deswegen ist auch dieses dramaturgisch irgendwie, also keine Ahnung, in der normalen Krimi-Dramaturgie würde man wahrscheinlich alle 60 Seiten Mord auftauchen lassen. Aber das, in meinem Fall ist das ja, wie gesagt, das ist ja ein Tatsachenroman und kein Krimi. Und die Aufgabenstellung war, zu ergründen, also zum einen das Milieu zu zeichnen, möglichst genau zu zeichnen, das eine entscheidende Rolle spielt. Also Honka ohne St. Pauli wäre ja auch gar nicht möglich gewesen. Und dann eben den Werdegang von Honka, diese komplette Verwahrlosung, auch die moralische, die eben dazu geführt hat, dass er die Frauen umgebracht hat.
Und dieser Mord war ja auch eigentlich nie seine Intention, ne? Also er hat ja nicht zu sich gelockt, um sie umzubringen, sondern das war eher so ein Kollateralschaden, unvermeidbar.
Ja, das wurde ja auch, selbst vom Gericht wurde es ja als Milieu- und Situationstaten gewertet, die aus meiner Kenntnis, ich habe ja nun die 18 Ordner da durchgesehen und so, die sind ja allesamt im Affekt passiert. Also zum einen sind da ja Mengen, alkoholische Mengen da, haben eine Rolle gespielt, die man sich unser eins gar nicht vorstellen kann. Also mehr Flaschen Korn am Tag, also ich glaube, das hält man, und die Zustände, die man da gerät, das weiß ich nicht, kann ich nicht. Und dann diese Hölle da in der, die Honka-Wohnung mit den vor sich hin modernen Leichenteilen. Und dann haben ihn die Frauen ja zum großen Teil auch, haben ihn ja schwer beleidigt, geschlagen, getreten, sonst wie was gemacht, dass er die ja alle letztendlich im Affekt umgebracht hat.
Also aus so einer Demütigung heraus.
Ja, so einer schweren Wut, Raserei auch und inwieweit da jetzt irgendwie krankhafte, sadistische oder nekrophile Abartigkeit eine Rolle gespielt haben, dass ich neige immer dazu zu denken, dass das auf jeden Fall nicht entscheidend war.
Sie haben gerade diese Ordner, 18 Ordner angesprochen, das waren Gerichtsakten, ne?
Ja.
Wie viel Content aus dem Buch ist tatsächlich wirklich original 1:1 aus diesen Akten und wie viel haben Sie dann nochmal so Ihre eigene Fantasie damit reingebracht?
Naja, das gibt ja so eine Art Prolog und ein Epilog irgendwie, also der Prolog, wie das erste Opfer gefunden wird und so, das ist ja mehr oder weniger direkt aus den Akten. Die ersten, also bis bevor die eigentliche Geschichte losgeht, also der eigentliche Roman, der dann ja auch mit dem letzten Mord endet und dann gibt's ja so diese Nachbereitung, also zum einen, wie er verurteilt wurde und so eine kurze Schilderung des Prozesses. Und dann eben der weitere Gang, also der wie in der geschlossenen Abteilung und später dann unter dem Namen Peter Jensen in der Scharbeutz war, also wie es von seinem Leben ausgeklungen hat. Und das ist auch relativ original aus den Akten. Der Rest ist natürlich habe ich gewisse Informationen den Ordnern entnommen. Ich nehme mal ein Beispiel, dass die Sorte dieser Fichtennadelsprays, das er benutzt hat, von der Firma Patrizia war.
Gibt's die noch?
Jetzt, weiß ich nicht. Das mag jetzt ein relativ unwichtiges Detail sein, aber so aus der Authentizität von solchen Details lebt auch eben so ein Buch. Oder dass ich eben da sehr, sehr über die Ordner hinaus sehr, sehr, sehr intensiv recherchiert habe, die Sprache. Also so Begriffe wie Sebereimer oder andere Pflaumenspeicher und diese typischen der Kiezslang der 70er Jahre, die es heute auch zum Teil gar nicht mehr gibt. Also nur sehr wenige Begriffe haben das überdauert. Das war eben auch wichtig da, um das Milieu wirklich so genau zu zeigen, wie es irgendwie geht.
Also das Milieu, die Milieustudie steht ganz klar im Zentrum. Allerdings ja nicht aus voyeuristischen Gründen, ne? Sondern wirklich um eine Transparenz herzustellen, wie es da tatsächlich abläuft?
Ja, Voyeurismus wurde mir in keiner mir bekannten Kritik unterstellt und sondern eher, dass es so eine genaue, nachvollziehbare, lakonische, nicht wertende Schilderung dessen ist. Und im Übrigen hat mir der Wirt, der damals das Geschäft geleitet hat, der Sohn von dem Gründer Herbert Nürnberg, der heute 77-jährige Jörn Nürnberg, gesagt, dass es tatsächlich genauso war es, wie ich es geschrieben habe. Und ich konnte es ja gar nicht wissen, weil ich war ja 13 oder so, als das 1975, als das aufflog. Und das hat mich dann schon sehr gefreut, dass ich offensichtlich vermittels Vorstellungskraft und Recherche das dann eben auch so genau hinbekommen habe, wie es möglicherweise oder wie es denn wohl gewesen ist damals.
Es gibt wahrscheinlich auch nicht mehr viele Zeitzeugen, die Honkern kannten, die jetzt noch leben, die man hätte fragen können.
Nee, also zumindest sind da jetzt keine, also mit mir hat sich niemand in Verbindung gesetzt, es gab so ein jemand, der damals irgendwie Assistent von Rolf Bossi, dem Anwalt gewesen ist, der mir irgendwie schrieb. Aber während der Arbeit selbst habe ich tatsächlich niemanden gehabt. Ich hätte auch gar nicht gewusst, wie ich die hätte erreichen können. Da kann ja keine Anzeige aufgeben, Suche. So, muss ich ohne auskommen.
Und Sie waren ab 2009 regelmäßig im Goldenen Handschuh und haben
dann selber beobachtet. Genau, 2009. Und dann kam dann irgendwann auch die Idee daraus, dass dieses Buch eben machen zu wollen.
In dem Buch gibt es ja jetzt auch noch so einen erzählerischen Nebenstrang, der ist rein fiktiv, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe.
Ja, der ist fiktiv, ja.
Wilhelm Heinrich 1 bis 3, also drei Männergenerationen, eine Familie, eine sehr reiche Räderdynastie. Ja, man fragt sich, wozu brauchst du die Geschichte denn jetzt noch? Weil Honka gibt ja wirklich genug her.
Ja, das finde ich ja eben nicht. Also es gibt mehrere Gründe. Das eine ist, dass dieses Kontrastieren des ärmsten sozialen Milieus mit der vermeintlich reichsten zum einen die Funktion hat, dass ich selbst dem robustesten Leser jetzt irgendwie keine 250 Seiten nur dieses Honka-Elend zumuten wollte. Und natürlich sprachlich auch, es ist so, dass ich ja versuche, so nah an dem jeweiligen Milieu zu sein, und ich hätte mich ja um meine Möglichkeiten gebracht, wenn ich jetzt nur bei Honka geblieben wäre. Und es ist eben auch in dem anderen Milieu, also auch nicht nur bei dem von Dohn, sondern vor allem bei dem Karl von Lützow, da geht es ja um, da werden ja andere Sachen verhandelt. Und das war mir eben auch wichtig. Und es geht ganz normal um die nicht sonderlich originelle, aber dann doch notwendige Erkenntnis, dass das Elend auch in den höheren Ständen haust, sich vielleicht noch etwas anders ausdrückt.
Ist aber auch so ein bisschen so eine voyeuristische Fantasie von den Normalbürgerinnen und Bürgern, ne? Also sowohl ganz unten, die sind irgendwie schmutzig und kaputt, aber oben die erst recht. Also das ist ja auch so eine Fantasie.
Sämtliche Milieus, das ist, also man könnte ja nach der Lektüre des Buches auch das Gefühl haben, dass die ganze Welt besteht nur aus kaputten Elenden und irgendwie Seelenkrüppeln. So ist es ja zum Glück nicht, aber für dieses Buch ist es eben notwendig, das so zu zeichnen. Das kann sich aber jeder ja weiß ja, dass zum Glück die Welt überwiegend aus.
So, würden Sie sagen, wie schmal ist der Grat zwischen so einem normalen bürgerlichen Leben und dann eben dem Absturz? Weil man bekommt schon den Eindruck, dass es wirklich so eine Hop- oder Top-Situation ist und irgendwann im Leben stellen sich die Weichen, wie es bei Honka ja vielleicht auch sogar der Fall war.
Ja, das ich glaube auch, dass der Grat durchaus schmal sein kann und Leute, von denen man das nicht denkt, oder Leute, von denen diese selber von sich denken würden, niemals denken würden, dass sie irgendwie mal so abstürzen, dass das passieren kann und dass Schicksale so aus dem Ruder geraten, dass man sozusagen die Leute gar nicht mehr wiedererkennt. Und da gibt es ja auch die in der Vergangenheit liegende Fälle, wo Menschen, die unter sag mal, so normalen Umständen ein ganz normales Leben geführt hätten, sich plötzlich als SS und KZ-Schinder wiedergefunden haben, nicht? Das war auch und das würde ich auch mal sagen, also wenn die Umstände in Deutschland anders wären, als sie sind, Menschen ändern sich ja nicht grundsätzlich. Das ist ja in allen, sind ja diese Anlagen vorhanden. Und es ist dann ist es wirklich eine Frage der Umstände, ob die zum Tragen kommen oder ob es sozusagen immer lebenslang gedeckelt bleibt unter einem normalen bürgerlichen Leben.
Ja, und der Begriff gedeckelt sagt es ja schon, ist ja auch eine Wertung drin, ne? Also im bürgerlichen Leben gibt man Freiheit ab, Eigenverantwortung, eben auch durch diese Institutionen, die wir haben, die wir uns aufgebaut haben, und wie so eine Art Leitplanke, dass man nicht rechts und links runterkippt. Aber trotzdem ist das ja auch eigentlich ein unattraktiver Gedanke, finde ich jetzt, ne? Also wenn man das bürgerliche Leben nur dazu nutzt, dass man nicht abstürzt.
Ja, also ich muss dazu auch wirklich sagen, ich kenne so viele auch Leute zum Glück, die mit ihrem Leben halbwegs ausgesöhnt sind und auch so im besten Sinne des Wortes wirklich normal sind, dass man ja, man muss ja nun nicht hinter jeder schönen Kulisse nun das Elend vermuten. Das ist ja, das so ist es ja zum Glück wirklich ist es ja so nicht. Also jedenfalls meine Erfahrung.
so eine Absturzgefahr, sagt man auch gemeinhin eher Männern nach. Und in dem Roman wird ja ganz deutlich, dass Frauen da genauso von betroffen sind. Also ne, so das Klischee ist, der Mann, der kann nicht für sich alleine sorgen, der ist schmutzig, der hat von Mami alles gemacht bekommen und deswegen muss er dann eine Frau finden, die das eben fortführt in der Ehe, wieder in der Institution. In dem Roman ist es aber durchaus so, dass auch mindestens genauso viele Frauen im goldenen Handschuh stranden. Ja, und da einfach ausgeliefert sind und aber dann wiederum abhängig von den Männern, ne? Also da hat man dann doch wieder diese Geschlechterhierarchie so ein bisschen, ja, dass die durchgefüttert werden müssen und Kost und Logis brauchen und sich dann im Prinzip prostituieren. Ja, war jetzt eine Feststellung von mir.
Ja, die Frauen, was die Frauen eben nicht, das Instrument haben der Gewalt, steht den Frauen nicht zur Verfügung, allein aus physischen Gründen. Das ist dann eben ist und bleibt Domäne der Männer.
Aber sie wären es gerne oder sind emotional ja durchaus aggressiv.
Ne? Ja, also die Honga wurde ja auch da irgendwie schwer getreten und geschlagen und alles mögliche auch von den Frauen. Bloß reichten die Kräfte eben nicht für einen, sagen wir, ebenbürtigen Kampf. Da waren die Frauen eben dann doch am Ende.
Ja, vielleicht noch mal kurz ein bisschen zur Sprache. Also ganz typisch für Hans Strunk ist ja auch dieses skrupellos Plastische einfach. Also man liest es und man hat sofort ein Bild, einen Geruch, einen Geschmack. Das ist die Spezialität und die ruft ganz gern auch mal so einen leichten Ekel hervor. Aber ich würde sagen, das ist genau auch der Reiz und der Zauber des Buches und macht auch so ein bisschen den Humor aus. Wir haben ein Pointenstaccato. Man könnte manchmal denken, es ist eine Überbetonung da, also ganz viel wird wiederholt an Begriffen. Trotzdem hat man den Eindruck, es ist wirklich überhaupt kein Wort zu viel. Und in Deutschlandradio hat der Kritiker, glaube ich, gesagt, atmosphärisch hackendicht.
Ja.
Also das ist so ein bisschen eine Kunst, die auch aus der Musik kommt, oder? Also wo man sich wirklich auch auf wenig konzentrieren muss
Zeit. Das ist ja irgendwie, heute ist es ja, kommt es wieder gerade so ein bisschen, habe ich das Gefühl, in Mode, lange Bücher zu schreiben, also auch gerne mal Blauwale um die 1000 Seiten. Und das ist jetzt genug. Also mein Prinzip ist das Umgekehrte. Ich habe natürlich auch für den Goldenen Handschuh mehr geschrieben als 250 Seiten. Es waren insgesamt über 600. Und meine Vorgehensweise ist, das halt einzudampfen. Ich finde also Bücher, also auch von meinem großen Vorbild J.M. Coetzee, die sind alle zwischen 200 und 300 Seiten. Und ich finde, was man zu sagen hat, das sollte man mit der Seitenzahl hinbekommen. Und da ich tatsächlich ja von Songtext komme, von der Popmusik oder vom Kurzhörspiel, also oder vom Gag-Telefonat, das sind ja alles so Sachen, die sich zwischen 2 und 3 oder 4 Minuten bewegen. Und das Prinzip versuche ich auch irgendwie auf die Literatur anzuwenden. Also möglichst immer so, also das im Schichtverfahren immer, was ist überflüssig, was ist überflüssig, was ist überflüssig und das weg, weg, weg und dass man am Ende idealerweise wirklich nur ganz gute Sätze hat. Und wenn Sie die Wiederholung ansprechen, natürlich ist es wichtig, wenn ein Begriff, sag mal, wie Schmiersuff, der darf nicht nur einmal auftauchen. Das muss halt schon so, da darf das auch nicht 50 Mal auftauchen, dann wird es öde werden. Aber das war eben auch, deswegen hast du auch so lange gebraucht mit dem Buch, so da so eine Balance, wie oft darf so ein Begriff auftauchen. Das muss ich auch so ein bisschen einmeißeln. Das ist ja so, wie ich von Fleisch, Mein Gemüse habe ich ja so, gab es ja auch so gewisse Neologismen, wie so Zwergenhaus oder so, so die sich denn so auch bei den Leuten irgendwie so, das haben die behalten. So, und das finde ich immer schön, wenn man das schafft in einem Buch, so ein paar originelle oder vermeintlich originelle Worte zu etablieren oder vielleicht selber zu schaffen, die dann hängen bleiben.
Das heißt, Schmiersuff oder Wegsteckhühner, das ist Ihre Kreation?
Schmiersuff ja, Wegsteckhühner nein.
Okay, und der Traum in Anführungszeichen wäre es, wenn im goldenen Handschuh dann irgendwann, wenn sich das so ein, ja, wenn das einfließen würde in den Alltagssprachwortschatz?
Ja, das wird nicht passieren, weil die Leute die da sind ja nicht so, das sind ja nicht so Meister der Sprache sowieso und die Begriffe, die da benutzt werden, also Wegsteckhuhn sagt heute keiner mehr. Das ist ja auch eine untergegangene Sprache oder ein untergegangener Jargon, wollen wir mal so sagen. Das sind ja, ich habe mir da extra sehr viel Wert darauf gelegt, da diese Begriffe zu benutzen, die eben auch in den 60er und 70er Jahren benutzt wurden. Das ist meines Wissens, ich weiß nicht, ob das in noch irgendeinem, in einer versteckten Ecke noch diese Worte benutzt werden, aber meines Wissens nicht. Und ich habe mich wirklich sehr, sehr genau erkundigt.
Man könnte eigentlich so einen eigenen Duden mal rausbringen, ne, mit den alten Begriffen.
Ja, gibt es ja. Es gibt so, gibt auch so ein Buch, das heißt Hamburger Nachtjargon. Okay. Da habe ich auch ein paar Sachen her und so. Und es gibt ja schon immer mal wieder so so Leute, die dann so da diese untergegangenen oder vergessenen Worte irgendwie quasi erhalten wollen oder dass es mal festgehalten wird, ja.
Mir ist beim Lesen aufgefallen, dass man irgendwann ein bisschen abstumpft. Geht's Ihnen auch so beim Schreiben?
Nee, also was hat also abstumpfen? Ich habe das sowieso das Buch, also ich, das hat mich jetzt nicht, wie man das vielleicht möglicherweise annehmen könnte, irgendwie belastet oder so, sondern ich habe das ja immer so aus der professionellen Distanz des Autors geschrieben und Abstumpfung, ne, also wenn das dem Leser so geht, dass er mal was komplett anderes, dann mag das so sein. Weiß ich auch nicht, ob das auch.
Also ist vielleicht durch die Wiederholung oder am Anfang ist man sehr geschockt durch diese drastischen Darstellungen und irgendwann, ja, man, es ist vielleicht auch so ein Selbstschutzmechanismus, ich kann es nicht genau sagen.
Ja, kann sein, vielleicht, ich weiß auch nicht, vielleicht verbraucht sich das ja auch auf eine Art nach einer Zeit. Das mag sein, dass es also die ersten 30 Seiten so einem so, oh Gott, was ist das denn vorkommen und dann am Ende hat man sich schon ganz dran gewöhnt und dann kann es gar nicht mehr, also dann wüsste ich gar nicht, denkt man ja, was soll denn jetzt noch kommen? So, und naja, dann kommen ja am Ende die Morde, die dann vielleicht auch nochmal sowas draufsetzen. Aber das war auch nicht meine Absicht. Also es war auch nicht meine Absicht, da sozusagen sozusagen die Drastik um der Drastik selbst willen zu wählen. Das finde ich auch öde, wenn so Bücher meinen, also wenn man heute noch meint, man könnte irgendwelche Tabus brechen oder noch irgendwas, ist ja alles schon gesagt. Mhm. Nicht? Also es gibt ja nichts, oder nichts mehr an Perversion oder an sprachlicher Härte irgendwie, das ist ja alles schon mal irgendwo da gewesen. Das ist ja.
Ja. Sie legen ja Wert darauf, dass das Buch als ernstes Buch wahrgenommen wird, trotzdem.
Auch das lege ich gar nicht Wert, wissen Sie, das ist. Was soll ich da Wert drauf legen? Irgendwie,
naja, dass das man nicht sagt, andere, das ist ein Spaßbuch, so wie Fleisch ist mein Gemüse.
Ja, das wird ja aber gar keiner, auf Fleisch ist mein Gemüse ist auch nicht als, in erster Linie als Spaßbuch wahrgenommen worden. Schon, das ist schon anders wahrgenommen worden als das Buch jetzt, aber da habe ich ja als Autor gar keinen Einfluss drauf, wie das wahrgenommen wird. Und da kann ich ja sagen, also, hey Leute, das ist aber so und so, aber der Autor, der gibt das ab irgendwann und dann wird es veröffentlicht und dann ist das Sache der Kritiker oder der Leser, das zu beurteilen. Da kann ich ja kann ich mir die Hinterbeine stellen, da kann ich ja nichts mehr dran ausrichten.
Hm. Aber Sie sagen trotzdem selber, dass Humor eine wichtige Rolle spielt. Also bei Ihnen sowieso in Ihrer Arbeit, aber als ja, in dem ja. Buch auch, ja, obwohl es ja jetzt nicht explizit als Satire gelesen werden soll.
Nee, es ist, hat ja gar, also Satire ja sowieso, Satire ja so mal 0,0 und auch keine Ironie. Also es gibt ja wenn überhaupt, das ist ja so eine Art bizarrer, unfreiwilliger Humor, der ja auch nicht dadurch entsteht, dass ich als Autor bewusst Pointen setze, außer dieses Comic Relief in der Mitte, diese Hafenrundfahrt, das ist ja eine bewusst gewählte Gagstrecke. Ansonsten sind das ja die Figuren, die da vor sich hin brabbeln. Und die aber auch nicht sich hinsetzen und sagen, ich mache mal Witze, außer vielleicht der Bruder von Honka, der da mal seine Gags bringt. Aber ansonsten sagen die ja Sachen, die sind ja nicht witzig gemeint. Die wirken ja nur lustig zum Teil, weil die eben so vollkommen drüber sind.
Mhm. Das wäre auch noch eine Frage gewesen mit dem Bruder Siggi. Woher diese Schwäche, und das ist ja dann wohl auch Ihre Schwäche, wenn Sie ihm das in den Mund legen, für diese Sprichwörter kommt. Also ist das diese unfreiwillige Komik und auch verzweifelte Komik von diesen Sprichwörtern?
Ja, also ich bin seit unabhängig von dem Buch, seit Jahren irgendwie sammel ich irgendwie so Schnacks. Ich gucke auch jeden Tag irgendwie morgens, in der Regel mache ich mir eine Kanne grünen Tee und selbst durchs Programm. Und was meinen Sie, was ich war, also täglich manchmal so ein, zwei, drei Formulierungen oder so, auch so bei so Bauer sucht Frau oder was da so alles so an was das alles an Sprüchen fällt. Ich finde das irgendwie, also das ist so meine, ich kann mal sagen, so meine persönliche Leidenschaft. Das finde ich irgendwie.
Fällt Ihnen spontan was ein, was gerade hoch im Kurs steht bei Ihnen?
Ja, zum Beispiel eine Formulierung, die habe ich aus Schwiegertochter gesucht. Die besseren Töpfe stehen auf den hinteren Herdplatten.
Okay.
Das war sagenhaft irgendwie. So in der Bedeutung, aber auch auf dieses Bild zu kommen. So, finde ich. Das hat mich sehr.
Ja, und dieser Sigi, der schwankt ja zwischen extrem, ja, fast schon philosophisch-intellektuellen Sprichwörtern und dann ganz platt. Also zum Beispiel die Nachwelt im Munde führen heißt den Würmern Reden halten.
Ja.
Muss man dreimal nachdenken. Oder dann hätte meine Oma einen Schwanz, wäre sie mein Opa. Ne? Also dann wieder dieses ganz, ganz Platte. Das ist wirklich so die ganze Spannbreite abgedeckt.
Ja,
also
ich würde schon, das Platte überwiegt schon. Bei Sigi ist ja auch kein großer. Ist ja auch kein großer Geist und da ist schon so ein Schnacker und da hatte verirren sich zwischendurch auch mal andere Sachen und seine Ausführungen zum Thema Frauen, wie die Frauen sind und wie man die Frauen zu nehmen hat, das ist ja dann auch irgendwie eher so, naja, richtig subtile.
Ganz zum Schluss nochmal eine begriffliche Klärung, der indische Sand, was ist das?
Das ist, wenn man pleite ist. Das finde ich mit eines der schönsten Worte, weil das Schöne daran ist, dass der Begriff an sich, wenn man ihn hört, keinerlei Rückschluss auf den Inhalt zulässt.
Ja, also ich kann mir gar nichts, ich stelle mir noch nicht mal Sand vor, weil das für mich so indisch und Sand passt für mich irgendwie nicht zusammen.
Ja, ich kann Ihnen das auch nicht, ich weiß nur, dass es auch da heute, das ist auch keiner mehr heute, wenn man pleite ist, heißt das Mause, man ist Mause. Und war damals irgendwie wohl ein paar Jahre, war das so, vielleicht auch nicht in der ganzen Breite, aber ich fand das so, gerade weil es eben nicht, also indischer, was heißt das, indischer Sand, aber das finde ich toll, das finde ich irgendwie das Schöne an Sprache, dass sowas möglich ist.
Das klingt auch gar nicht mal so platt, indischer Sand.
Nee, gar nicht, das könnte ja, also es klingt ja, im Gegenteil, es klingt ja eher poetischer.
Tausend und eine Nacht, ja.
Hat auch nicht Säuisches oder so, sondern man würde ja gar nicht drauf kommen, dass dieser Begriff aus diesem sprachlichen Kontext kommt. Man würde ja für einen ganz anderen vermuten, wie Sie sagten, irgendwie in einen Märchenhaften oder so.
Mhm. Okay, Herr Strunk, bald geht's auf Lesetour, die ist ziemlich groß angelegt, ne?
Ja, ich bin ja schon ganz dabei.
Okay. Hat sie sich jetzt, wahrscheinlich durch die Nominierung gab es dann noch mal ein paar mehr Anfragen, oder?
Ja, schon, aber die Literaturhäuser, die Anfragen, dann muss man leider, wenn dann meine Gagen genannt werden, dann zucken die immer so etwas zusammen und dann.
Ja, wahrscheinlich muss man auch größere Räume plötzlich organisieren, könnte ich mir vorstellen.
Na, das ist so massiv ist das
keine
auch
Hallen,
nicht.
Also, aber, ja.
Nee, also in Hallen spiele ich ja nicht. Das ist ja überwiegend, bei mir sind das ja Clubs, also immer schon gewesen, immer so Clubs und Theater und die Leute sind ja auch ganz treu und brav auch gekommen, wenn ich jetzt nicht so mit nicht so großem Erfolg unterwegs war. Also ich meine, zwischen Fleisch, Wein, Gemüse und dem Buch liegen ja immer auch 12 Jahre und die Bücher zwischendurch waren ja zum Teil auch gar nicht erfolgreich.
Okay, und dann am 23. April bei uns in Freiburg im Peterhofkeller.
Genau,
mal
gespannt, wie viele da kommen.
Okay, vielen Dank, Herr Strunk.
Alles
Gute.
Bitte, gerne. Danke, tschüss.